Da sind wir wirklich in einem harten Wettbewerb, aber ich glaube, wir sind da auch wirklich wettbewerbsfähig. Also Hamburg hat viel zu bieten, wir haben eine tolle Catchment Area, wir sind eine unheimlich reiche Stadt. Also von Asien würde ich sagen, gibt es heute schon das Interesse, nach Hamburg zu fliegen. Also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir Ryanair immer noch haben. Die waren schon mal größer, haben ihr Programm etwas reduziert, aber sie sind immer noch da. Und andere Flughäfen haben das ja eher weniger. Und auch EasyJet wächst bei uns stark. Also Hamburg ist tatsächlich einer der Flughäfen in Deutschland, wo wir relativ viel Wettbewerb noch haben und auch unterschiedliche Airlines noch am Standort haben. Und davor sind wir auch stolz.
Sagt der Geschäftsführer des Hamburger Flughafens, Christian Kunsch, der ist zu Gast in dieser Folge. Wie guckt er auf die Ticketsteuer, die im kommenden Jahr in Deutschland ja gesenkt werden soll? Und warum hinkt der Luftverkehr nach Corona im Europavergleich in Deutschland weiter so hinterher? Auch darüber sprechen wir in dieser Ausgabe.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Willkommen zu einer neuen Folge, diesmal aus dem Norden Deutschlands, aus Hamburg. Der Hamburg Airport ist der größte im Norden. Im Schnitt gibt es pro Tag rund 350 An- und Abflüge. Für mich war es eine sehr kurze Anreise. Im Sommer kann ich mit dem Fahrrad zum Flughafen fahren. Das war mir diesmal zu kalt. Und getroffen habe ich den Geschäftsführer des Hamburg Airport, Christian Kunsch. Und ich wollte zuerst wissen, welches Ziel er von seinem Flughafen aus am liebsten anfliegt.
Barcelona.
Weil sie da familiäre Verbindungen innehaben, richtig?
Meine Frau kommt dort her und wir haben auch noch eine Wohnung dort. Ich habe da vor 25 Jahren mal studiert, 2 Jahre, und mich zuerst in Barcelona verliebt und dann in eine lokale Frau dort auch verliebt, so ungefähr.
Wettertechnisch kann es doch heute nur besser sein, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Man sieht das Vorfeld so ein ganz bisschen, aber vor allem grauen Himmel. Insofern wäre Barcelona jetzt schon deutlich angenehmer.
Auf jeden Fall. Und gerade, wenn man dort mal so ein Jahr oder mehrere Jahre gelebt hat, gerade so der Winter und Frühjahr, Herbst, das sind wunderbare Jahreszeiten. Ich finde den Sommer persönlich schon so warm. Dort, da mag ich Hamburg viel, viel lieber. Aber gerade, wenn hier alles grau ist, dort ist meistens blauer Himmel, so 20 Grad mittags, manchmal sogar noch, sogar im Dezember. Also das ist schon eine tolle Lebensqualität dort.
Bevor wir gleich auf die Themen rund um den Airport hier in Hamburg zu sprechen kommen, wollen wir Sie noch kurz kennenlernen. Wie wird man Airport-Chef?
Wie der Zufall so spielt, würde ich sagen. Also ich hatte tatsächlich nie ein besonderes Interesse für Aviation. Und habe mich dann einmal entschieden, internationale Betriebswirtschaft zu studieren. Und meine Kommilitonen waren der Meinung, dass man keinen Urlaub macht, sondern in den Semesterferien ein Praktikum macht. Und habe gedacht, wenn das alle machen, muss ich das auch machen. Habe mich spät beworben bei einer Beratung. Und dann kam irgendwann der Anruf, ob ich Lust hätte, ein Projekt für Roland Berger zu machen. Und zwar, es ging um die Selbstabfertigung der Lufthansa am Flughafen Stuttgart. Und die Zielsetzung war, Lufthansa wollte die Preise dort senken, Liberalisierung des Groundhandlings, und wollte einfach die Preise senken. Und das war mein erster Berührungspunkt mit der Branche. Und das war im Jahr, ich glaube, jetzt muss ich lügen, 95, 96 sowas. Und seitdem bin ich quasi nur in der Branche geblieben. Also kennengelernt, für gut befunden, für total spannend befunden. Ja, und könnte mir eigentlich heute nichts anderes mehr vorstellen.
Und jetzt sitzen Sie hier auf dem Chefsessel. Dann sprechen wir mal über den Flughafen. Wie lief das Jahr 2025, wenn Sie so zurückblicken?
Ein sehr gutes Jahr tatsächlich. Operativ sind wir unheimlich stabil. Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, auch am ersten Ferientag, dass die wunderbar funktioniert haben. Da können wir stolz drauf sein. Das war ja nicht immer so, aber gerade in den letzten 2 Jahren ist das wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch begonnen, in viele Sachen zu investieren, gerade um auch das Reisen wieder angenehmer zu machen. Ham Upgrade ist da unser großes Programm, wo wir 20, 30 Maßnahmen zusammenfassen. Und was mich da wirklich freut, ist, dass man da auch die ersten Ergebnisse sieht. Weil man plant ja immer viel. Aber gerade im Jahr 25 haben wir einfach konkret auch Ergebnisse gesehen. Und zwar, wir haben, bevor der Sommerverkehr losging, 5 Kinderspielecken eröffnet. Das hatten wir die 2 Jahre vorher geplant, dann die Genehmigung uns eingeholt und so, dass die Kinder quasi, bevor der Flieger losging, einfach spielen konnten. Und das wurde super angenommen. Wir haben auf der Luftseite fast alle Toiletten umgebaut. Die sind jetzt modernisiert, schön. Auch da es macht wieder mehr Spaß, bei uns aufs Klo zu gehen. Da hatten wir so ein bisschen alte Bausubstanz und das ist uns jetzt echt gut gelungen, dass wir da deutliche Fortschritte gemacht haben. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, da könnten wir wahrscheinlich noch 10 weitere Beispiele nennen.
Sie haben die Abläufe angesprochen, das ist ja auch mein Flughafen logischerweise, weil ich hier in Hamburg lebe. Und es gab wirklich Zeiten, wo man auf den Koffer sehr lange warten musste. Das habe ich jetzt auf den letzten Reisen dann auch nicht mehr so erlebt. Was ist da so das Geheimnis? Was musste geändert werden, damit es dann wieder läuft?
Also da muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Der Flughafen Hamburg war auch in den Corona-Zeiten, was das Gepäck angeht, immer gut aufgestellt. Also wir hatten immer genug Leute, sodass wir eigentlich das Gepäck immer relativ pünktlich hätten ausliefern können. Was uns echte Probleme bereitet haben, waren zwei Themengebiete. Einmal das Thema Rush-Gepäck, also quasi an irgendeinem Hub in Europa ist im Koffer stehen geblieben und dann mit einem Flug nach Hamburg gebracht worden, ohne dass die Passagiere an Bord waren. Und das ist etwas, was wir vorher nie hatten, weil wir hatten plötzlich 150 Passagiere, die keinen Koffer hatten und sich dann beschwert haben natürlich. Und dann hatten wir aber auch Flüge, wo quasi 150 Koffer dann auf unseren Bändern lagen und die nicht abgeholt wurden. Und da gab es also operative Probleme in den Hubs. Das hat sich dort tatsächlich verbessert. Die haben jetzt genug Personal dort, sodass das eigentlich in der Form nicht mehr passiert und deshalb quasi dieses Rush-Gepäck-Thema auch so ein bisschen ausgeschlossen werden kann. Aber wir, und das möchte ich nochmal betonen, Hamburg war immer gut aufgestellt. Wir hatten immer genug Ressourcen hier. Nur wenn die Koffer nicht kommen oder zu anderen Zeitpunkten kommen, dann müssen halt wir auch unsere Abläufe da ein bisschen anpassen. Das ist uns aber da gut gelungen. Das zweite Thema ist tatsächlich die Verspätungsthematik. Warum kommen Flieger hier verspätet manchmal an? In den Jahren vorher hatten wir hauptsächlich, das war immer ATC, was so ein Problem hatte, also zu viel Verkehr, zu wenig Kontrolleure und damit Verspätungen. Das hat bei uns natürlich auch zu Problemen geführt, weil wenn wir den Tag planen und uns angucken, wann kommen die Flieger hier an, dann haben wir da Personal dafür geplant. Wenn die Flieger aber 3 Stunden später ankommen, dann haben wir auch kein Personal mehr da, weil planerisch ist ja nicht vorgesehen, dass um 11 Uhr noch viele Maschinen kommen. Nur wenn die Verspätungssituation schwierig ist, dann kommen da relativ viele Maschinen verspätet an und dann haben wir auch zu wenig Ressourcen. Und warum war 25 ein gutes Jahr? Grundsätzlich war das System insgesamt deutlich stabiler. Das Wetter war besser, aber auch viele der Player, auch die Airlines, haben doch Maßnahmen ergriffen, dass die Pünktlichkeit im System deutlich besser wurde. Und davon profitieren wir auch, weil dann die Maschinen dann ankommen, wenn wir auch Personal dafür hier haben. Und so kann das Gepäck viel besser ausgeliefert werden.
Das heißt auch, wie viele Passagiere werden dann 2025 voraussichtlich hier geflogen sein?
Also wir werden ungefähr auf dem Niveau sein wie im letzten Jahr, etwas darunter. Das hatten wir auch so, also knapp 15 Millionen Passagiere.
Ist ja immer noch ein Stück weit entfernt von dem Vor-Corona-Niveau, wenn wir über die Ursachen vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Gucken jetzt aber erstmal auf so ein paar neue Ziele, die hier am Start sind. Neues Ziel im kommenden Jahr, in dem März, wird dann Amman sein. Royal Jordanien kommt nach Norddeutschland. Wie konnten Sie die Airline überzeugen?
Also die Gespräche liefen ja über viele Jahre und es gab immer mal auch in der Vergangenheit schon Ankündigungen, dass diese Strecke aufgenommen werden wird. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt wissen, sie wird jetzt aufgenommen werden. Ich glaube einfach, der Markt war soweit, die Airline war soweit, die Flugzeuge sind verfügbar und deshalb hat es jetzt gepasst. Aber die Planungen liefen schon oder die Gespräche liefen schon über viele Jahre und wir hatten auch schon ein, zweimal gehofft, dass es vielleicht schon passieren würde. Sind jetzt aber natürlich ganz glücklich, dass es dann im nächsten Jahr endlich soweit sein wird.
Dann gucken wir mal auf Katar. Die fliegt ja schon eine ganze Weile hier einmal täglich an ihr Drehkreuz Doha. Bis jetzt mit einer kleinen 787-8 wäre da ein größeres Gerät denkbar aus Ihrer Sicht?
Also die Auslastung ist sehr gut. Tatsächlich, wir hören auch, dass Katar teilweise so ein bisschen Probleme hat, was Fluggerät angeht. Dass die eine oder andere Maschine, die sie eigentlich bestellt haben, auch verspätet ausgeliefert wird. Also da gibt es so ein bisschen Engpässe. Auch da wieder grundsätzlich ist es immer möglich, größeres Fluggerät einzusetzen. Aber der Wettbewerb ist natürlich auch gut. Aber wir können sagen, seit Katar jetzt fliegt, dass insgesamt die Auslastung auch bei Emirates nach wie vor sehr hoch ist, bei Katar sehr gut ist. Also der Markt ist gut. Ich glaube, da sind die Airlines auch zufrieden.
Jetzt haben Sie Emirates angesprochen, die fliegen ja zweimal am Tag nach Dubai und eine ganze Zeit lang sind die auch einmal am Tag mit dem A380 hier unterwegs gewesen und jetzt war ja aus Dubai zu hören, dass im kommenden Jahr wieder alle riesen Airbus in Betrieb sein sollen. Das heißt möglicherweise vielleicht dann der A380 auch wieder in Hamburg. Haben Sie da schon Signale gehört?
Also wir gehen derzeit davon aus, dass leider der A380 nicht im nächsten Jahr für Hamburg eingeplant werden wird.
Aber, schade.
Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann mal wieder der Fall sein wird.
Wir haben heute den 26. November und gestern kam die Meldung, dass Air Canada mit dem A321 XLR nach Berlin fliegen wird im kommenden Jahr. Wie groß ist die Enttäuschung, dass Hamburg nicht das erste Ziel jetzt hier in Deutschland geworden ist mit dem A321 XLR bei Air Canada?
Also die Enttäuschung ist schon da. Man muss jetzt ehrlich sein, dass es mehrere deutsche Flughäfen gibt, die alle, glaube ich, mit den gleichen Airlines sprechen. Ich war auch in Kanada dieses Jahr einmal persönlich bei WestJet zum Beispiel. Und wir sind da in guten und regelmäßigen Gesprächen und hoffen einfach auch oder wissen auch, dass wir irgendwann auch mal einen Flug in Hamburg begrüßen dürfen. Wir waren jetzt nicht bei der ersten Welle dabei. Dann gibt es ja auch mal eine zweite Welle und dann hoffen wir natürlich drauf, dass wir dann beglückt werden.
Okay, also da höre ich deutlichen Optimismus raus. Ist prinzipiell das Problem, dass einfach, was die Auslieferung von Flugzeugen angeht, da einfach immer noch große Probleme sind und auch die Triebwerksprobleme in der A320neo-Familie, sodass die Airlines schlicht und einfach sich ganz genau überlegen, wo sie zuerst hinfliegen und dann Ziele, die vielleicht jetzt also nicht so diese großen Städte sind mit so Leuchtturmstädte wie Mailand, Berlin, Barcelona, dass man da dann vielleicht so erstmal das Nachsehen hat?
Auch da wieder, ich glaube, es gibt dann 10 Städte, die theoretisch angeflogen werden können und am Schluss ist es dann wirklich auch eine Rechnung der Airline, was lohnt sich mehr, was passt besser zum Streckennetz, wie sehen die Flugzeiten aus? Da sind wir wirklich in einem harten Wettbewerb, aber ich glaube, wir sind da auch wirklich wettbewerbsfähig. Also Hamburg hat viel zu bieten, wir haben eine tolle Catchment Area, wir sind eine unheimlich reiche Stadt tatsächlich. Was historisch unser Problem so ein bisschen war, auch im Vergleich zu Berlin ganz offen angesprochen, ist, dass Hamburg manchmal im Ausland auch ein bisschen weniger bekannt ist. Berlin hat da sicherlich so ein bisschen den Hauptstadtbonus. Und in der Vergangenheit war es oft der Fall, dass die Auslastung aus Hamburg heraus hervorragend war, aber von der anderen Seite so ein bisschen die Nachfrage gefehlt hat. Und das ist sicherlich auch, wenn man es mit Berlin vergleicht, so ein bisschen unser Nachteil, dass Berlin im Ausland, gerade im amerikanischen Raum, einfach als Hauptstadt bekannter ist und damit auch mehr Nachfrage dort generiert. Da müssen wir als Hamburg mehr tun. Da sind wir auch in Gesprächen, sowohl mit der Stadt, aber auch der Handelskammer, dass wir uns da vielleicht noch mehr positionieren, so dass wir in Zukunft dann einfach auch die eine oder andere weitere Langstrecke hier begrüßen dürfen.
Aber das lässt sich ja so nicht von heute auf morgen ändern. Heißt das, man muss die Airlines dann noch mehr davon überzeugen, dass man das Flugzeug dann zu 90% auch mit deutschen Fluggästen ausgelastet bekommt oder welche aus Dänemark, die dann hierher kommen?
Also ich glaube, dass so eine Langstrecke funktionieren kann, da muss es idealerweise 50-50 sein. Also ich glaube, so eine ganz einseitige Auslastung, das lässt sich aus meiner Erfahrung auch ganzjährig nicht wirklich betreiben. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass Hamburg in manchen Märkten noch bekannter wird. Da kann man etwas dafür tun. Da gibt es Kampagnen, die man dann starten kann. Ich glaube, Hamburg hat das Potenzial. Das haben wir auch bewiesen, dass Hamburg das Potenzial hat. Und den Bekanntheitsgrad zu steigern, das ist sicher was dauert, aber das ist durchaus möglich, das zu erreichen.
Es gibt ja die Überlegung, dass Hamburg sich bewirbt als Austragungsort für die Olympischen Spiele. Das wäre wahrscheinlich dann genau so ein Projekt, was natürlich den Flughafen unglaublich pushen würde und auch die Bekanntheit dann am Ende.
Ja, also das sehen wir auch so positiv. Das würde unheimlich helfen, Hamburg in der Welt bekannter zu machen. Und es hätte natürlich einen ganz tollen Effekt auch, was, sagen wir mal, Nachfrage angeht, nach Hamburg zu reisen. Und das wäre wunderbar für uns.
Es gab ja mal Zeiten, da ist die United von Newark hier nach Hamburg gekommen oder auch die Air Transit aus Toronto. Also es hat ja schon mal funktioniert. Was waren so rückblickend dann die Gründe, warum die Airlines weggeblieben sind?
Also damals gab es auch nur große Flugzeuge, die diese Strecke fliegen konnten. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch der Game Changer, wenn man die 321 XLR einfach sich anschaut. Wir können jetzt mit dem Flieger, der 250 Passagiere hat, quasi so eine Strecke kann wirtschaftlich angeboten werden. Früher waren es 100 Passagiere mehr. Also ein ideales Flugzeug für Hamburg. Also deshalb, das richtige Flugzeug gibt es jetzt. Es wird jetzt sukzessive seit letztem Jahr ausgeliefert. Die, ich glaube, 450 bis 500 Bestellungen gibt es da. Und deshalb sind wir uns auch sicher, dass wir da früher oder später auch eine Strecke bekommen werden. Also das Flugzeug ist super tatsächlich für unseren Markt geeignet.
Dann schauen wir mal, wann es soweit ist. Nachzulesen wird das dann natürlich sein auf aerotelegraph.com. Und jetzt haben wir dann immer über Nordamerika geredet. Wäre Asien auch ein potenzielles Ziel oder wird es wahrscheinlich dann auf jeden Fall schon eher Nordamerika sein?
Also von Asien würde ich sagen, gibt es heute schon das Interesse, nach Hamburg zu fliegen. Also das wissen wir, das hören wir auch von Airlines. Da ist es eher so ein Streckenrechte-Thema. Da gibt es auch unterschiedliche natürlich Interessen, wenn man sich die deutsche Landschaft anschaut. Natürlich ein Carrier wie Lufthansa, der würde gerne es haben wollen, dass jemand direkt nach Hamburg fliegt. Da ist man in Gesprächen und wir würden uns aus Hamburger Sicht natürlich wünschen, dass es da auch zukünftig noch weitere Verbindungsmöglichkeiten geben könnte.
Diese ganze rechte Frage, über welche Kanäle wird da miteinander gesprochen? Also da kommen die Flughäfen dann zusammen, die Airlines, man redet mit der Politik, wie können wir uns das vorstellen?
Also das findet sogar auf europäischer Ebene teilweise statt. Das sind dann Themen zwischen Ländern, also zwischen Deutschland und China zum Beispiel ganz konkret. Aber auch die Europäische Union verhandelt da für die Gemeinschaft Streckenrechte und da werden immer ganz viele Sachen dann auch berücksichtigt. Und jetzt muss man auch da ehrlich sein, ein chinesischer Carrier kann über Russland derzeit rüberfliegen, spart sich 2 bis 3 Stunden Flugzeug ein. Ein deutscher Carrier kann das nicht, muss außen rumfliegen. Also, und man guckt natürlich schon immer, dass der Wettbewerb fair ist, aber auch zurzeit kompliziert ist, weil einfach manche haben kürzere Strecken, wir haben längere Strecken und das so in Einklang zu bringen, ist hochkomplex. Trotzdem, wir wünschen uns natürlich, dass es da mehr Rechte gibt, sodass auch asiatische Carrier direkt zu uns fliegen können.
Ja, Politik immer ein großes Thema. Die Iran Air ist ja sonst auch mal hier gewesen, jetzt logischerweise auch schon länger nicht mehr gesehen wegen der Sanktionen. Das heißt, da müssen Sie dann einfach abwarten und mal gucken, wann der Tag X kommt, dass die wieder herkommen können.
Also am Schluss, wir als Flughafen müssen unsere Infrastruktur eigentlich allen anbieten. Nur wenn die Politik dann entscheidet, dass aus gewissen Gründen diese Airline hier nicht herfliegen darf, nur dann können wir das auch verweigern quasi. Und grundsätzlich sagen wir, also unser Flughafen steht allen offen. Und die politischen Entscheidungen werden in der Politik getroffen, aber nicht am Flughafen.
Jetzt haben Sie ja in direkter Nachbarschaft und man sieht es, wenn man hier rüber guckt, wirklich das große Gelände von Lufthansa Technik, die ja natürlich auch eine Menge Flugzeuge hier im Anflug immer wieder haben. Und was man auch immer wieder sieht, sind Militärfrachter, die jetzt hier rein und raus fliegen. Das heißt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch dahingehend ein bisschen was geändert, dass hier Militär mehr als früher unterwegs ist?
Also als Flughafen Hamburg können wir das, glaube ich, gar nicht wirklich sagen. Sicherlich ist richtig, dass auch diese zivile militärische Zusammenarbeit viel besprochen wird und auch in den nächsten Jahren sich verändern wird. Ganz klar ist, wir haben einen gemeinsamen Luftraum und wenn das Militär mehr üben muss, neue Maschinen bekommt, mehr Maschinen bekommt, dann wird der Luftraum manchmal kleiner und das muss, sagen wir mal, alles austariert werden und die Gespräche laufen tatsächlich. Also auch gerade der Flughafenverband der Deutsche ist da wirklich aktiv dabei, dann irgendwelche Regeln auch zu diskutieren, wie man damit umgehen möchte. Aber das ist alles so ein bisschen in der Entwicklung. Und ja, die Zusammenarbeit muss gut sein, damit das Fliegen auch in Zukunft, sagen wir mal, maximal effizient sein kann und möglichst wenig Verspätungen entstehen für die zivile Luftfahrt.
Was ja auch im Luftraum immer wieder unterwegs ist, gerade in der Nähe von Flughäfen, sind Drohnen. Wenn Sie eine Eilmeldung bekommen, dass wieder ein Flughafen in Europa betroffen ist mit Drohnensichtungen, bekommen Sie da Puls?
Es ist wirklich ein Thema, was uns beschäftigt. Und ich kann auch sagen, dass wir, ich glaube, letzten Samstag auch eine Runway von 1 Stunde geschlossen haben. Die andere lief natürlich, also so gesehen ist es gut. Aber wir haben ja alle die Nachrichten von verschiedenen europäischen Flughäfen gelesen, wo der Flughafenbetrieb dann auch eingestellt werden muss. Und das ist ein echtes Thema, also es ist eine Bedrohungslage ja auch teilweise. Und ich bin froh, dass da jetzt auch politisch entschieden wurde, wer jetzt dafür zuständig ist. Und jetzt wird es darum gehen, dass man möglichst schnell, sagen wir mal, auch infrastrukturell Möglichkeiten schafft, wie man diese Drohnen gut detektieren kann und dann aber auch abwehren kann. Und das wird aber ein Prozess sein. Also das wird nicht von heute auf morgen gehen.
Dann reden wir jetzt mal ein bisschen über Geld. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, im kommenden Jahr die Ticketsteuer zu senken. Was wird das für den Hamburg Airport bedeuten?
Ist eine gute Frage. Also ich finde erstmal, es ist politisch ein richtiges Signal. Also wenn man jetzt sich nochmal überlegt, das Fliegen von Deutschland aus ist schon sehr teuer und auch deshalb sehr teuer, weil gerade die hoheitlichen Gebühren im Vergleich zu anderen europäischen Ländern doch teuer sind oder zu teuer sind vielleicht. So gesehen freut uns das, dass wir hier auch ein Signal bekommen haben, dass Fliegen auch in Deutschland wieder billiger werden kann. Das ist tatsächlich sehr gut. Wird es jetzt so eine Welle an zusätzlichen Flügen lostreten, würde ich sagen, nein. Es ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Gerade die Branche sagt, man bräuchte eigentlich so eine Entlastung von 10 Euro pro Passagier und das sind jetzt ungefähr 3 Euro. Also Schritt in die richtige Richtung. Mehr wäre wünschenswert. Ob das realistisch ist, da muss man auch ganz ehrlich sein. Bei diesen vielen Budgetfragen, die wir zurzeit haben, vermutlich eher nein. Deshalb freuen wir uns jetzt erstmal, dass wir etwas bekommen haben. Und ich glaube, wenn man auch die Presse verfolgt hat, die Lufthansa hat ja auch angekündigt, dass zumindest das Streichen von weiteren innerdeutschen Flügen jetzt erstmal gestoppt wurde. Und so würde ich es auch einschätzen. Also es wird jetzt keinen Verkehrsboom geben, aber ich glaube, manche Airline, die vielleicht auch gerechnet haben, dass sie vielleicht die eine oder andere Strecke vielleicht doch noch einstellen werden, die überlegen sich das nochmal.
Aber machen diese 3 oder vielleicht sogar 10 Euro, wie Sie sagen, machen die wirklich den großen Unterschied am Ende? Also für die Airline, weil günstiger werden die Tickets ja möglicherweise nicht oder falls doch, würden diese 10 Euro Unterschied, machen die am Ende wirklich so viel aus?
Also wenn wir uns anschauen, wie sich der Luftverkehr in Deutschland in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, dann ist es so ein Wachstum von 2-3%. Und wir haben uns mal angeguckt, wie sich die Länder um Deutschland herum entwickelt haben. Da reden wir von 30-50% Wachstum. Wenn man sich anschaut auf einer europäischen Basis, Deutschland liegt jetzt bei 86% ungefähr von der Recovery von vor Corona. Der europäische Durchschnitt liegt, glaube ich, bei 107% und ganz viele Länder liegen bei 130-140%. Also die Branche boomt, nur nicht in Deutschland. So, und ich glaube, dass der Grund ist, dass die Airlines sagen, also ich kann mit meinem Fluggerät woanders mehr Geld verdienen. So, und da redet man nicht von Hunderten von Euro, sondern ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen, so eine Airline rechnet manchmal mit 10 Euro pro Passagier Gewinn pro Flug. Also da spielt so ein Euro, 2 oder 3 schon eine Rolle. Und wenn wir jetzt insgesamt, sagen wir mal, wieder etwas günstiger werden, dann werden wir wieder wettbewerbsfähiger auch zum Ausland. Und die Hoffnung ist schon, dass dann irgendwann mal vielleicht das Wachstum auch bei uns wieder beginnt.
Damit verbunden auch die Hoffnung, dass Ryanair wieder häufiger hier zu sehen ist, EasyJet zum Beispiel.
Also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir Ryanair immer noch haben. Die waren schon mal größer, haben ihr Programm etwas reduziert, aber sie sind immer noch da. Und andere Flughäfen haben das ja eher weniger. Und auch EasyJet wächst bei uns stark. Also Hamburg ist tatsächlich einer der Flughäfen in Deutschland, wo wir relativ viel Wettbewerb noch haben und auch unterschiedliche Airlines noch am Standort haben. Und davor sind wir auch stolz.
Wizz Air ja auch ziemlich stark in Hamburg. Was machen die aus Ihrer Sicht richtig?
Wizz Air ist wirklich wenn man den Flugplan der Wizz Air sich anschaut, dann merkt man, dass die ganz oft Destinationen anfliegen, wo Leute herkommen. Also die Namen kennt man nicht mehr. Aber es gibt in Deutschland einfach viele Menschen, die hier arbeiten, aber wo die Familien halt im Ausland leben. Und das ist ein tolles Produkt, weil diese Menschen quasi jedes Jahr 1-2 Mal nach Hause fliegen möchten oder die Familien sich besuchen müssen. Und wir merken, dass das Geschäftsmodell tatsächlich sehr gut funktioniert. Also dieses Visiting Friends and Family Segment, das hat sich bei uns nach Corona also ganz stark entwickelt. Das ist eines der Segmente, die am stärksten wachsen. Und Wizz Air ist die Airline, die das, glaube ich, von der Genetik her am besten verkörpert.
Sie haben die Zahlen ja angesprochen, wie der deutsche Flugverkehr dasteht. Und es liegt vor allem auch daran, dass der Deutschlandverkehr ja wirklich massiv abgenommen hat, also auf innerdeutschen Flügen deutlich, deutlich weniger unterwegs ist. Ist es da auch wirklich die Preisfrage, die am Ende die Rolle spielt? Weil die Bahn ist ja der große Konkurrent ja eigentlich auch nicht, wenn man sich so die Zuverlässigkeit anguckt. Und gerade Hamburg im Norden, Stuttgart, München, Nürnberg, das sind ja schon ganz schöne Entfernungen.
Also ich starte jetzt mal mit einem Beispiel von gestern. Ich war in Düsseldorf gestern. Wir hatten eine Flughafenverbandssitzung. Ich bin um 6.55 Uhr geflogen, war pünktlich. Dort konnte den ganzen Tag arbeiten. Mein Kollege, der kam mit der Bahn 7.22 Uhr und waren 16.30 Uhr in Düsseldorf. Also 8 Stunden. So, da kann man nur sagen, ist viel schief gegangen und aber man muss jetzt hier auch sagen, also Fliegen ist, glaube ich, vielmals wirklich die einzigste Möglichkeit, dass man morgens einen Termin wahrnehmen kann und vielleicht abends auch wieder zurückkommen kann. Und jetzt ist ja angesprochen, der Markt ist zusammengebrochen. Wir haben da eine Recovery, die liegt bei vielleicht 50% zu dem, was wir vor Corona hatten. Und woher kommt das? Ich glaube, es ist vielschichtiger. Airlines haben teilweise zu wenig Fluggerät. Und was dann als erstes so ein bisschen eingestellt wird, sind oft so die innerdeutschen Destinationen. Das zweite ist tatsächlich, dass die Nachfrage relativ gering ist. Also auch die Wirtschaft funktioniert bei uns ja nicht blendend. Und man sieht schon, dass der eine oder andere Termin dann auch nicht physisch stattfindet, sondern online stattfindet. Also auch die Nachfrage ist. Und dann gibt es noch ein drittes Element. Politisch war Fliegen innerdeutsch auch nicht gewollt oder ist teilweise auch noch nicht gewollt. Also diese drei Elemente spielen da sicherlich zusammen. Das Ergebnis ist, dass in den letzten Monaten nach meiner Wahrnehmung schon also auch diskutiert wurde, ob nicht Regionen in Deutschland quasi abgeschnitten werden, weil es keinen Flugverkehr mehr gibt. Also Hamburg zum Glück nicht, aber wenn man sich so Richtung Nord- oder Ostdeutschland guckt, Dresden zum Beispiel, da gab es dann teilweise auch keine Hub-Verbindungen mehr. Und da gibt es Wirtschaftsunternehmen, die darauf angewiesen sind, dass man auch mit einmal umsteigen schnell irgendwo hinkommt. Ich glaube, das hat man politisch auch erkannt, dass das ein Thema ist. Und ich glaube, deshalb wurde die Erhöhung der Luftverkehrssteuer auch wieder zurückgenommen. Weil man, glaube ich, auf politischer Ebene schon gemerkt hat, man hat es da ein bisschen übertrieben und man schadet da dem Wirtschaftsstandort. Und die Wirtschaft im Augenblick spielt ja schon eine wichtige Rolle, weil man merkt, also Ökologie und Ökonomie funktioniert nur, wenn tatsächlich die Wirtschaft auch funktioniert.
Und was man ja auch sagen muss, die Wirtschaft wird ja dann zum Teil auch wirklich kreativ. In Paderborn haben wir es ja gesehen, wo die Wirtschaft dann eine Airline gegründet hat, eine virtuelle, die dann von Paderborn nach München an das Lufthansa-Drehkreuz fliegt. Ähnliches zu sehen auch in Friedrichshafen, wo ja auch jetzt zweimal am Tag dann im kommenden Jahr eine Verbindung hier nach Hamburg wieder eröffnet wird. Können Sie damit mit guten Angeboten, mit Rabatten dann auch die neue Airline hier begrüßen? Wie funktioniert sowas?
Wir haben ein öffentlich publiziertes quasi Incentive Scheme, nennen wir das, wo ganz klar ist, wie sich eine Airline dafür qualifizieren kann. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel wächst so eine Airline. Und dann gibt es da einen gewissen Nachlass. Ich glaube aber, der Grund, warum diese Strecke jetzt eingeführt ist, dass es einfach eine Nachfrage gibt und dass gerade auch die Region quasi unbedingt mit einer Metropole wie Hamburg verbunden werden muss. Und das sind hauptsächlich meistens wirtschaftliche Gründe, dass es Produktionseinheiten gibt, wo Leute fliegen müssen. Und das rechnet sich. Also ich glaube, also diese Strecken rechnen sich nicht, weil wir ein Incentive geben, sondern die rechnen sich, weil einfach eine Nachfrage dahinter steht.
Schauen wir nochmal auf den Flughafen Hamburg. Ist ja eine riesige Infrastruktur. Sie haben jetzt so einige Sachen angesprochen, einiges, was hier saniert wurde in den letzten Monaten und letzten Jahren. Was ist in Zukunft geplant? Große Investitionen?
Also wir sind ja der älteste Flughafen der Welt, der noch am gleichen Standort ist und internationale Flüge anbietet. Ich glaube, das war die richtige Definition. Also wir sind alt, wir sind über 114 Jahre alt und da ist es ja ganz normal, dass die Infrastruktur dann kontinuierlich erneuert werden muss. Ich sage immer, es ist immer einfach, einen neuen Flughafen zu betreiben, kann jeder. Aber so einen alten Flughafen zu betreiben und dann Sachen umzubauen, während ich ihn betreiben muss, das ist ehrlich, ich würde sagen Champions League, wenn es nicht vermessen ist. Und was wir jetzt sicherlich gerade im nächsten Jahr beginnen werden, was man auch heute schon sieht, ist, wir müssen die Gepäckanlage umbauen. Die kommt an ihr technisches Lebenszeitalter ran, also 25 Jahre, sagt man immer, so eine Anlage muss die erneuert werden. Und wir werden das während dem laufenden Betrieb machen. Und das ist wirklich nicht trivial. Wir haben das, glaube ich, gut geplant, werden das jetzt in den nächsten 3-4 Jahren umsetzen und gehen davon aus, dass es die Passagiere gar nicht merken. Aber das Ergebnis wird sein, dass wir eine bessere Anlage haben, die leistungsfähiger ist oder also neu ist. Und wir werden auch mehr Frühgepäckspeichermöglichkeiten haben. Und damit können wir auch wieder besser darauf reagieren. Wir haben viele Automaten, wo die Leute ihr Gepäck einchecken können. Dafür brauchen wir mehr Frühgepäckspeicher, dass das System in sich ganz effizient ist. Und das werden wir jetzt so sukzessive umsetzen.
Was kostet so eine Anlage so über den Daumen?
Also bei der Anlage würde ich sagen 100 Millionen. Und das ist nur ein Teil der Anlage. Wenn man es neu gebaut hätte in einem neuen Gebäude daneben, dann würden wir wahrscheinlich 200, 300 Millionen hätten wir da investieren müssen. Also Hamburg ist schon ein Flughafen, der immer sehr wirtschaftlich agiert. Und wir gucken uns immer genauer an, was können wir uns leisten, was brauchen wir auch wirklich, weil wir auch nicht am Bedarf vorbeibauen möchten.
Als ich Ihr Büro betreten habe, ist mir sofort aufgefallen, Ihr Schreibtisch steht falsch rum, denn Sie können, wenn Sie am Schreibtisch sitzen, nicht auf das Vorfeld gucken. Das können wir jetzt hier von diesem Tisch aus. Wie oft machen Sie das am Tag, dass Sie rausgucken und einfach den Ausblick genießen?
Also tatsächlich, der Schreibtisch ist wirklich bewusst so hingestellt worden, weil es gibt ja nichts, was mehr ablenkt als so ein Vorfeld, wo ganz viel passiert. Und ich finde es gerade auch unhöflich, wenn man in Gesprächen ist mit Mitarbeitenden, wenn man dann dauernd rausguckt und sich auf andere Sachen konzentriert. Deshalb bewusst so. Ich habe aber das Glück auch tatsächlich, dass wir einen Meetingraum haben hier, der einen perfekten Blick aufs Vorfeld hat. Aber auch da setze ich mich immer so, dass ich die Wand angucke. Und die Gäste dürfen dann auf der anderen Seite sitzen. Und man merkt auch manchmal, dass sie einem nur so halb zuhören, weil irgendwas Spannendes da wieder draußen passiert. Und ganz offen, wenn ich mal keinen Termin habe, tatsächlich gehe ich manchmal rüber, trinke dort einen Kaffee und gucke einfach mal raus, was da so passiert, wie die Abfertigung läuft, ob man irgendwelche operativen Probleme sieht. Das finde ich gehört auch zum Job mit dazu.
Dann passt die letzte Frage jetzt auf jeden Fall.
Das Lieblingsflugzeug.
Welches Flugzeug sehen Sie denn auf Ihrem Vorfeld am liebsten? Oder gibt es ein anderes Flugzeug, was in Hamburg nicht unterwegs ist, was Ihr Lieblingsflugzeug ist?
Also es gibt ganz viele, ganz tolle Flugzeuge tatsächlich. Also ich finde den 350 tatsächlich von der Optik her einfach ein total schönes Flugzeug. Würde ich gerne öfters hier noch sehen.
Vielen Dank, Herr Kunsch.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war der Geschäftsführer des Hamburg Airport, Christian Kunsch. Danke euch fürs Zuhören. Weiter eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.